Hallo und herzlich willkommen zur 115. Episode des Computerbase Podcasts CB Funk. Mein Name ist Fabian und ihr ahnt es sicher schon, wenn ihr mich jetzt als erstes hört. Jan ist diese Woche im Urlaub. Das hat er, glaube ich, letzte Woche auch sogar schon angekündigt. Und deswegen habe ich mir mal wieder einen anderen Gast besorgt. Und diesmal ist es mein Kollege Andi geworden. Hallo Andi.
Hallo Fabian.
Andi, du bist vielen Lesern bestimmt für deine News zu netzpolitischen Themen und ja, der KI ein Begriff sein. Das ist ja der Themenbereich, den du überwiegend beackerst bei uns. Und im Podcast warst du auch schon mal mit dabei, oder?
Genau, ich war letztes Jahr schon deine Urlaubsvertretung und da ging es dann um den Gaming-PC, welche KI da sich hervortut.
Ich erinnere mich.
Genau, da war da
Den habe ich
das.
ja dann sogar selbst gehört, ja.
Da der Stand des Scheiterns berichtet und genau, heute wollen wir auch mal wieder schauen, wie ist denn der aktuelle Stand, für was nutzen Leute KI? Da hat OpenAI interessante Zahlen veröffentlicht und ja, was machen wir damit und wo hakt es noch bei den Modellen, weil da gibt es ja auch einige Baustellen noch.
Also ein weiterer Podcast zum Thema KI, den wir uns heute vorgenommen haben. Aber ich glaube, wir gehen das auf eine Art und Weise an, die ja dann auch den zahlreichen Skeptikern und Hatern, die wir bei uns in der Community haben, gut gefallen wird. Denn du hast es ja auch gerade schon angesprochen, wir reden hauptsächlich darüber, was halt eben nicht geht. Oder wo wir persönlich Probleme sehen, Scheitern sehen. Und außerdem, damit KI dann nicht das exklusive Thema dieses Podcasts ist, reden wir dann im Anschluss noch über. Ganz kurz zumindest über Einsteiger- und Mittelklasse-CPUs, die sich Volker angesehen hat von Intel, den Core Ultra 5 225F und 235F. Und ja, das musste ich jetzt gerade ablesen. Dann reden wir noch über einen Test, den ich zu verantworten hatte, nämlich von PowerPlay 2, also Logitechs zweiter Generation von kabellos, die man aus während Verwendung aufladen. Ich glaube, der Testbericht, der geht sogar, während wir hier gerade aufnehmen, am Mittwochvormittag online. Und ich glaube, der Podcast, der wird dann aber erst morgen Vormittag online gehen. Aber wenn ihr das jetzt hört, dann wisst ihr das ja eh schon. Deswegen gehen wir dann jetzt direkt zu unserem ersten Thema, der KI. Und Andi, dann hol uns doch mal bitte ab, was hier aktuell der Stand der Dinge ist, worüber wir sprechen möchten.
Genau, denn der aktuelle Stand der Dinge ist eher, dass sich eigentlich laufend was tut, laufend Entwicklung gibt, laufend Veröffentlichungen. Und man merkt so ein bisschen, dass zumindest das Interesse an den aktuellen Veröffentlichungen einschläft. Also OpenAI zum Beispiel, die haben letzte Woche neue Spitzenmodelle veröffentlicht, o3 und o4 Mini. Nur das Problem, das sehen wir auch bei uns in den Newszahlen, das interessiert eigentlich jetzt keinen mehr. Also wenn bei älteren News das hatten, das war dann wirklich News, die auch in den News-Rankings bei uns, wenn man da raufguckt, die meistgelesenen News, die sind da auch aufgetaucht und das war bei der News nun wirklich nicht der Fall. Mehr Interesse gab es dann erst bei der zweiten Meldung dazu, wo es sich dann gezeigt hat, dass die aktuellen Modelle zwar Antworten genauer, also Antworten präziser sind, aber trotzdem noch mehr halluzinieren, also mehr Fehler produzieren. Sie machen mehr richtig, aber sie machen mehr falsch. Wie das bei eigentlich leistungsfähigeren Modellen der Fall sein kann, das ist ja schon so die spannende Frage. Und genau, das hat dann wieder die Leute interessiert. Aber dass jetzt ein Modell zum Beispiel in Mathe-Benchmarks auf einmal um XY-Prozentpunkte mehr abschneidet oder intern die Bildverarbeitung besser ist, ich glaube, wir sind da mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo es einfach zu abstrakt ist mit den Modellen an sich. Und deswegen glaube ich, wird es eher relevant jetzt aktuell, was dieses Jahr und auch die nächsten Jahre der Fall sein wird. Wie bekommt man das alles in die Anwendung rein? Wie können die Dienste einem wirklich im Alltag nutzen? Und da ist jetzt sehr interessant, dass OpenAI eine Statistik veröffentlicht hat, speziell auf Deutschland bezogen. Was sind die Top-Nutzungen für ChatGPT in Deutschland? Da haben die eine Top 10 rausgegeben und genau, die wollen wir jetzt hier mal durchgehen.
Während du gerade gesprochen hast, habe ich mal nachgeschaut. Ich kann ja jetzt tatsächlich O3 nutzen. Das ist neu, oder was?
Ja,
Oder vorher war es O1, ne?
O1, genau. O3 ersetzt O1.
Und O4 Mini High.
Genau.
Und ich sehe auch gerade GPT-4, das wird eingestellt. Am 30. April, sagt es mir hier.
Das normale
Das normale
GPT-4.
GPT-4 wird komplett ersetzt über 4.0.
Genau, das ist ja auch bei OpenAI so der Vorteil, dass die halt die neuen Modelle haben, die sind ja nicht nur schneller, sondern gleichzeitig auch effizienter für die und dafür lohnt sich dann der Betrieb der alten Modelle nicht.
Ich finde es, bevor wir dann jetzt zur Liste gehen, du hast ja eben gesagt, die sind besser, aber sie machen auch mehr False Positives, also mehr Halluzinieren. tun sie. Das widerspricht sich für mich so ein bisschen, denn man hat ja normalerweise in dem Machine Learning-Kontext hat man so ganz abstruse Metriken, die das verrechnen, wie viele False Positives und False Negatives und Positive Positives und Negative Negatives man hat. Und normalerweise, sobald da die False Positives, also die liegen überdurchschnittlich, werden die eigentlich gewichtigt für Kennzahlen. Also theoretisch sollte man ja annehmen, wenn die False Positives anziehen, dann kann die Verbesserung bei den Positive Positives, also bei dem, was die KI richtig sagt, was auch richtig ist, dann kann die gar nicht so groß sein, dass sie das andere irgendwie ausgleicht. Also ist ja auch relativ intuitiv, oder nicht? Also wenn mehr negative, also wenn mehr Falschaussagen bei rumkommen, dann habe ich ja auch ein viel geringeres Vertrauen in die richtigen Aussagen.
Genau, deswegen. Das ist, glaube ich, auch das Problem, mit dem grundsätzlich OpenAI kämpft. Und also bei denen, die Datengrundlage für OpenAI war jetzt der Person-Q-Benchmark. Da geht es darum, um Daten von öffentlichen Personen. Die haben die bei Wikipedia herausgezogen. Und das Ziel bei diesem Benchmark ist zu testen, du hast einen Haufen ähnliche vergleichbare Ergebnisse oder vergleichbare Datengrundlagen. Und der Chatbot muss jetzt erkennen, oder das KI-Modell muss jetzt erkennen, wo genau gehören die Daten dazu? Präzise zuordnen und dabei keine Fehler machen. Also es ist sozusagen ein Benchmark, der da auch in der Hinsicht Fehler provoziert, weil wenn du zum Beispiel vier Schauspieler hast, die einen ähnlichen Lebenslauf haben, dann geht nun mal auch leichter was schief und das soll damit halt getestet werden. Und in dem Fall, die Halluzinationsrate bei O3 war 33%, so, Punkt 33. Und die von O1 war 16%, also Punkt 1,6 halt. Ich glaube, das kann man in Prozent übersetzen.
Also
Und
der labert doppelt so viel Müll wie sein Vorgänger.
genau, aber richtig hatte er 95% und O1 nur 47%.
Okay, also was meint das jetzt konkret? Er hat mehr richtige Sachen genannt, oder
Also
wie?
O1, genau. 59% zu 47%, aber auch 33 zu 16% falsch. Und
Okay, also
diese.
er hat insgesamt mehr Informationen, mehr Fakten geliefert,
Genau.
aber darin waren auch doppelt so viele falsche Fakten.
Ja.
Also ich sehe da halt keinen Gewinn, wenn ich ganz ehrlich sein soll, eher im
Nein.
Gegenteil.
Das ist nämlich auch das große Problem, was wir eh schon mit den Dingern haben, was mich auch, also ich versuche jetzt mehrere Chatbots oder KI-Anwendungen systematisch zu testen und das ist es auch, was mich regelmäßig in den Wahnsinn treibt, weil man denkt, okay, ich habe jetzt hier drei, vier Aufgaben, ich gehe die durch, das ist ein entspannter Nachmittag Arbeit. Und regelmäßig artet das aus. Das war bei Deep Research der Fall. Da habe ich ja dann auch dich um Rat gefragt, weil ich
Ich
mir
erinnere
Deep
mich.
Research ist das Analyse-Tool, der einem umfangreiche Berichte erstellt. Und
Was
dann habe
einem
ich
eine
halt.
ganze Analyseabteilung wegrationalisieren soll, sodass man irgendwie 50.000 Euro im Monat spart.
Genau. Und das sind auch. Also, OpenAI würde auch abstruse Kosten im Hintergrund kalkulieren oder die da durch die Sehne geistern. Also auch von 30.000 Dollar für bestimmte KI-Anwendungen, wenn man jetzt zum Beispiel O1 oder O3 auf voller Leistungsfähigkeit laufen lässt. Also, ja, die Zahlen, die da im Hintergrund sind, sind abenteuerlich. Aber zurück zu Deep Research. Da war ja auch das Problem, dass der halt diese Berichte gemacht hat und man liest da erstmal rein, denkt sich so, ach ja, schön. Und dann ist mir zumindest schnell aufgefallen, okay, ich kann eigentlich gar nicht bewerten, was der sagt, weil ich selber, selbst obwohl ich hier auf Computerbase Grafikkartenberichterstattung regelmäßig verfolge. Ich bin höre euren Podcast, ich bin hier überall drin. Aber die Detailtiefe, die er abliefert, kann ich nicht bewerten. Und ich entdecke da auch die Fehler nicht. Und deswegen brauche ich auch Hilfe von dir. Und du hast ja dann einiges da auch dann rausgezogen, zum
Ah, es
Beispiel.
ging, also er hat eine RTX 4080 Super, glaube ich, hatte er, oder Ti hatte er mit drin, die es ja gar nicht gibt.
Genau.
Und das waren nicht nur so kleinere Schnitzer, das waren auch im groben Kontext Probleme. Er hat zum Beispiel auch komplett vergessen, dass diese Grafikkarten für die Preise, die sie aufgerufen werden, bei der UVP gar nicht verfügbar sind, und hat auf Basis dessen dann völlig abstruse Kaufempfehlungen rausgegeben. Und das sind ja jetzt noch Sachen, die vielleicht eher, die auch einem jetzt vielleicht nicht super tief drinsteckenden Nutzer, aber der sich für Grafikern interessiert, das wird ja auch dem auffallen dann. Aber generell sehe ich das so wie du. Ganz viele dieser KI-Anwendungen sind insbesondere dann hilfreich oder können dann hilfreich sein, wenn man das Ganze eh schon selber machen könnte. Also wenn es im Grunde genommen nicht darum geht, dass ich sage, mach was, was ich nicht kann, sondern mach etwas, was ich kann, worauf ich aber gerade keine Lust habe oder keine Zeit habe. Dann kann es hilfreich sein. Aber um den jetzt loszuschicken, in einem fremden Themenkomplex zu recherchieren und sich dann darauf zu verlassen, dass das alles stimmt, also das wäre sehr abenteuerlich.
Nee, das funktioniert auch nicht. Und deswegen auch nochmal ein Beispiel. Ich habe mir jetzt die KIs in PDF-Readern angeschaut. Und das war jetzt mein jüngster Wahnsinn. Weil es ging um eine Datengrundlage, war eine Preco-Marktanalyse. Also da ging es um Zahlen zum Glasfaserausbau. Und auf einer Grafik ist dargestellt, dass bei den Homes-Passed-Anschlüssen, also Häuser, die, wo ein Glasfaseranschluss vor dem Haus liegt, aber noch nicht direkt angebunden sind. Davon gibt es mittlerweile 19,9 Millionen in Deutschland. Und davon entfallen 61% auf Wettbewerber von der Deutschen Telekom und 39% auf die Telekom. Also umgerechnet sind das so 7,8 Millionen Anschlüsse, die die Telekom hat. Der Haken an der Sache ist, in den Fußnoten steht, die Telekom hat 8,8 Millionen Homes-Passed-Anschlüsse, die kommen aber durch Kooperation zustande. Und deswegen reduziert sich dann nochmal die Anzahl, weil die einen Teil der Kooperation der Telekom zugerechnet haben, den anderen Teil aber nicht. Das heißt, da fallen nochmal in der finalen Statistik, die auf der Grafik ist, 1,2 Millionen, rund 1 Million Anschlüsse raus. Also die KI musste erkennen, dass die Grafik was anderes sagt als die Fußnote und das dann richtig übersetzen. Und da sind sie durch die Bank alle gescheitert.
Ja, das
Selbst,
wundert mich nicht. Ja.
ja, aber das ist halt so ein Punkt, wenn du da halt einfach nur kurz durchs Dokument durchgehst und das machen
Ja,
lässt
ja.
dann. Und das sind halt, wir reden hier von Adobe, die verlangen, der Acrobat Reader kostet mindestens 16 Euro im Monat, glaube ich, wenn du ihn, oder knapp 16 Euro im Monat, wenn du das Jahresabo hast. Und dann zahlst du nochmal 6 Euro für die KI obendrauf. Das heißt, du zahlst 22 Euro, knapp 22 Euro im Monat für einen KI-Assistenten, der die PDFs nicht sauber analysiert.
Weißt du, was das für eine KI ist? Also es ist wahrscheinlich irgendein ChatGPT, oder?
GPT-4o bei Adobe.
Okay. Also es ist generell so ein Thema, man kann ja inzwischen bei extrem vielen Anwendungen den KI-Bonus dazu buchen, wo man dann im Endeffekt Zugriff bekommt im Rahmen dieser Anwendung auf irgendeine Version von ChatGPT. Aber das kostet dann ja trotzdem immer so viel, als würde man ChatGPT einfach direkt abonnieren. Also das erschließt sich mir auch nie, wo da dann der Vorteil sein soll.
Konkret bei den PDF-Readern ist es, dass die näher an der Quelle bleiben. Also ich habe das Ganze auch mal bei ChatGPT eingegeben, auch O3, und der hat mir halt direkt einen riesen Bericht erstellt mit aktuellen Daten dazu noch getan. Also der bleibt nicht treu bei dem Dokument. Das ist so ein bisschen das Problem, was die Chatbots haben. Und die in den PDF-Readern, also zum Beispiel Alternative ist Notebook LM von Google, was jetzt nicht direkt ein PDF-Reader ist, aber auch so ein Recherche- und Analyse-Tool für Quellen. Und die bleiben dann näher bei den Quellen und die Hoffnung ist, dass die halt die Quellen sauber zitieren können. Was halt nur bei Text ganz gut funktioniert.
Es ist auch so eine Gefahr, den zu verwenden, also generell KIs zu verwenden, um was zu zitieren. Im Endeffekt, man hat dann zwar meinetwegen ein riesiges Paper mit 150 Seiten, dann sagt man ihm, hey, finde mir bitte einen Beleg da und dafür. Dann spuckt er einem eine Quelle aus. Ja, klar, das steht hier auf Seite bla, in Zeile bla, kannst du so zitieren. Und dann schaut man aber nach und dann ist das da gar nicht.
Deswegen.
Dann hat er sich das sonst woher gezogen. Und also da würde ich niemals auf die Idee kommen, bei irgendeiner Hausarbeit, die ich schreibe, zu sagen, ich habe hier eine Quelle, die ChatGPT gefunden hat, ich baue die jetzt mal ein. Man kann dem einfach im Zweifelsfall nicht trauen. Und umso mehr wundere ich mich, und damit dann jetzt zu dem Thema, das wir eben angekündigt haben, für was laut OpenAI zumindest ja, die Nutzer in Deutschland, und OpenAI sagt, glaube ich, Deutschland ist der drittgrößte Markt für sie, was zahlende Nutzer angeht, ne? Für was die Nutzer in Deutschland ChatGPT hauptsächlich verwenden. Und sie haben hier die 10 häufigsten Anwendungsszenarien mal beispielhaft skizziert. Und ja, was denkt ihr, was ist das häufigste Szenario, für das Leute in Deutschland ChatGPT verwenden? Könnt kurz überlegen, bevor Andi es euch jetzt sagen wird.
3, 2, 1. Verbesserung von Schreiben und Kommunikation. Zum Beispiel Korrekturlesen, kreatives Schreiben und Hilfe bei Grüßen oder Nachrichten. Also das Klassische anscheinend, ChatGPT, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir einen Beschwerdebrief, schreibt mir ein Versicherungsschreiben, keine Ahnung. Also wundert mich, dass es auf 1 ist, weil ich habe es dafür auf alle Fälle schon verwendet, aber bei weitem nicht mein Hauptanwendungszweck, weil ich arbeite auch im Beruf, wo ich auch viele E-Mails schreibe, aber in der Regel ist es ja viel schneller, selbst eine E-Mail zusammenzutippen, als sich da was von ChatGPT vorlegen zu lassen.
Also ich weiß halt nicht, das war auch mein Gedanke, von wegen, also bevor ich jetzt dem das gepromptet habe, er mir das generiert hat, ich dann gesagt habe, nee, hier, da und da, mach mal das noch anders, er das neu generiert, ich das wieder kopiere, einfüge, habe ich es auch selber geschrieben, aber ich weiß halt nicht, inwiefern ich das jetzt aus der Brille eines Menschen formuliere, denke, der ja nebenberuflich Redakteur ist, der also andauernd schreibt. Das ist für mich dann ja nichts Außergewöhnliches. Wenn jemand natürlich jetzt sagt, ich schreibe sonst nie Text, dann mag das vielleicht eine ganz andere Situation sein, aber ich persönlich kann es nicht nachvollziehen.
Weil viele E-Mails sind ja auch einfach informelle Kommunikation und klar, wenn man jetzt mal eine Gruß-E-Mail aufsetzt oder irgendein besonderes Anschreiben hat, da ist es total sinnvoll mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier mal mit ChatGPT drüber und vielleicht kriegst du ja nochmal einen neuen Dreh rein oder hat er nochmal einen besonderen Tonfall etc. Aber so, dass es auf Rang 1 ist, wundert mich sehr. Ich hätte da jetzt eher Nummer 2 erwartet.
Ja, das supportet aber natürlich dann die Dead-Internet-Theorie, ne?
Kontext bitte.
Achso, naja, also im Endeffekt wird da eine E-Mail von einer KI generiert. Die wird geschickt an einen E-Mail-Client, wo eine KI diese E-Mail erstmal in Stichpunkte zusammenfasst für den Leser. Dann antwortet der mit einer E-Mail, die von einer KI generiert wurde und schön aufgebläht wurde, sodass sie wunderbar toll klingt, und auf der anderen Seite wieder von einer KI zusammengefasst zu werden. Also im Endeffekt, ich sehe da auch einen gewissen dystopischen Charakter, wollte ich eigentlich einfach nur zum Ausdruck bringen.
Das könnte noch, vielleicht kommen wir später noch drauf, das könnte noch mal interessant werden, bei wenn es um
Ja.
Agenten und so weiter geht.
Ah.
Genau, Tipp 2 ist dann Nachhilfe und Unterstützung beim Lernen. Und dass das Nummer 2 ist, hätte ich eigentlich auf 1 erwartet. Das ist das, wo ich glaube, wo die meisten Leute wirklich das anwenden. Und gerade so im Kontext von Schule, von Uni, das ist ja da eigentlich der Punkt, wo man sagt, hey, hier taugt's was. Einfach mal schnell was beantworten können.
Das ist doch eine, das ist tatsächlich eine Anwendung, wo ich dem Ganzen einigermaßen positiv gegenüberstelle, wo ich auch selber schon gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe häufig die Situation, dass ich Skripte oder Vorlesungsfolien halt alleine zu Hause am PC durchgehe. Und das mache ich inzwischen eigentlich immer so, dass ich ChatGPT da über diese, es gibt ja diese Mac-App, wo er dann auf ein anderes Programm draufschauen kann. Und dann mache ich das halt mit ihm und telefoniere dann halt mit ihm, und dann kann ich ihn halt fragen, ja, du, was hältst du davon, oder erklär mir das mal, und ich lege dann natürlich nie meine Hand für ins Feuer, dass das, was er da sagt, irgendwie sinnvoll ist, und ich würde es natürlich auch alleine hinbekommen, mir diese Folien durchzulesen, aber einfach, weil es macht mir Spaß. Macht mir Spaß, wenn man jemanden hat, dem man mal eben eine Frage stellen kann. Und es funktioniert auch überraschend gut, wenn er ja direkt das Quellmaterial da vor Ort hat. Und aus einem Kontext Schule heraus kann ich es mir, glaube ich, sogar noch besser vorstellen. Weil da dann anders als in einem Studium ja wirklich nicht mehr das Risiko, oder das Risiko, dass er was Falsches sagt, das ist ja, je weiter man in der Schulbildung quasi Richtung erste Klasse geht, desto geringer wird das ja. Also gerade für sowas wie Mathe-Nachhilfe oder sowas kann ich mir absolut vorstellen, dass es da richtig gut sein kann.
Ja, vor allen Dingen nicht nur im Prinzip, er löst einem die Aufgaben, sondern er erklärt auch, was mache ich hier
Ja.
eigentlich, wie ist der Lösungsweg, wie kann ich konkret diese Aufgabe machen. Also ich glaube, wenn man wirklich damit lernen will, dann kann es auch nur Unterstützung sein. Aber du meintest auch schon mal, bei euch an der Uni ist es eher schwierig teilweise.
Also um zur Unterstützung beim Lernen kann das schon hilfreich sein. Also generell hat er halt das Vorteil, dass er ja im Endeffekt auf jedes, dass er die Schritte, die man vielleicht versucht, sich zu verinnerlichen, ja so hochauflösend runterdröseln kann, wie man das halt gerade will und braucht. Also es gibt ja immer noch die Möglichkeit, erklär mir das noch einfacher. Erklär mir das noch kleinschrittiger. Also er kann da ja so detailliert auf einen Rücksicht nehmen, wie das ja ein menschlicher Betreuer, wenn man das so will, aus zeitlichen Gründen niemals machen könnte. Und da sehe ich auch einen Vorteil. Problematischer wird es dann, und da kommen wir jetzt, glaube ich, gleich zu, weil das nächste hier ist ja, nee, Punkt 4 ist ja Programmieren dann, wenn man ihn tatsächlich verwendet, um Arbeit für ihn zu erledigen. Und dann wird es beim Thema Lernen sehr, sehr kritisch, weil es dann halt eben entfällt, das Lernen. Machen wir gleich beim Programmieren, würde ich sagen.
Okay, dann gehen wir erstmal zu Punkt 3. Das sind Anleitungen und Tipps. Und ja, die klassischen Ratgeber. Gib mir die drei besten Techniken, um einen Esstisch zu entwerfen und zu bauen. Ist hier der Beispielprompt, aber
Ich weiß nicht, ob das jemals in Deutschland so eingegeben, also.
es ist auch völlig abstrus für mich, so einen Esstisch entwerfen. Aber ja, klar, Tutorials zum Thema, das ist ja das große YouTube-Ding. Damit sind die ja im Prinzip groß geworden oder sind bei vielen Leuten da auf dem Schirm gewandert. Wie baue ich irgendwie was? Wie kriege ich ein Regal an die Wand? So diese Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist auch auf alle Fälle hilfreich, wenn man sich da mal kurz was machen kann. Und da finde ich es immer noch angenehm, die Sprachsteuerung zu nutzen oder den Sprachmodus von ChatGPT, dass man einfach in einer Runde mit drei Leuten ist, man diskutiert was und dann spricht man kurz ein und alle hören die Antwort. Man kann damit dann auch weitere Fragen stellen. Also sowas funktioniert ganz gut eigentlich.
Das mache ich auch häufiger mal tatsächlich. Oder wenn man halt irgendwie gerade irgendwas macht, was man noch nicht so häufig macht, wo man nicht drin erfahren ist, wenn man kocht irgendeine Art neues Gericht oder man geht irgendeinem Hobby nach oder man macht halt irgendetwas, wo man sich jetzt nicht super sicher drin ist, hat man eine kurze Frage, dann ruft ihn an, man fragt ihn das, er sagt einem was, fertig. Also es ist dann im Endeffekt, wo man früher vielleicht hingegangen wäre und gegoogelt hätte, oder wenn es um Wissensthemen geht, wo man den Wikipedia-Artikel erstmal überflogen hätte, das sind dann halt inzwischen Fragen, wo ich meistens zuerst zu ChatGPT gehe. Und das ist dann vielleicht nicht die höchste Eskalationsstufe, aber zumindest mal die erste.
Genau. Und das ist ja auch der Sweet Spot für die Chatbots. Das ist zumindest mein Eindruck, weil wenn man so in diesem leichten, seichten Bereich eher unterwegs ist, da funktioniert es ja auch ziemlich gut noch. Und da macht er ja dann auch tendenziell wenig Fehler oder das ist ja nicht so schlimm. Also auch gerade beim Essen oder bei Gerichten, sich allgemeine Fragen zum Essen oder zu Gerichten beantworten zu lassen, klappt super. Ein Rezept sollte man sich halt nicht direkt geben lassen, wenn es dann wirklich auf die Grammzahlen ankommt. Das kann dann schon mal in die Hose gehen. Und von daher, also da ist ein Bereich, wo die auf alle Fälle funktionieren. Und jetzt ist aber ein Bereich, wo es interessanter wird. Denn jetzt kommen wir zum Programmieren und Codieren. Und das ist ja eher der Bereich, wo die auch, glaube ich, international sehr häufig verwendet werden. Also ich hatte irgendwo mal die Nutzungsstatistik gehabt für Jobbereiche. Und da war Programmieren, Codieren stand, glaube ich, ganz, ganz oben. Also sie waren Rang 2 oder Rang 4 auf alle Fälle.
Ja, da würde ich halt die Kausalität hinterfragen. Ich glaube, die werden gar nicht mal unbedingt in dem Jobbereich am häufigsten verwendet, weil sie da am besten sind, sondern weil die Leute, die das machen, einfach am aufgeschlossensten und am engagiertesten oder am interessiertesten sind, wie sie und ob sie das nutzen können. Aber das war jetzt nur mein kleiner Einwurf noch. Was sie hier als Beispiel nehmen, das finde ich ziemlich abstrus, und zwar sagen sie, kannst du diesen Code für mich debuggen? Und das ist eigentlich etwas, wo ich jetzt intuitiv gesagt hätte, oder aus eigener Erfahrung heraus, das kann er nicht. Also er kann einen kleinen Code, ein kleines Programm kann er schreiben, das kriegt er gut hin, aber das Debuggen ist dann eigentlich immer etwas, woran er dann scheitert.
Okay,
Und er
kurze
findet auch die
Erklärung für einen
einfachsten.
Laien. Was ist jetzt genau Debuggen? Was
Achso,
zeichnet das aus und wo scheitert er daran?
Also Debuggen meint im Endeffekt, man schreibt ein Programm und dann startet man das und es funktioniert nicht so, wie man sich das erhofft. Irgendwas ist falsch. Und man muss herausfinden, was das ist. Hat man irgendwo, das kann halt ein Zeichen sein, dass man irgendwo übersehen hat oder irgendwie ein kleiner Logikfehler. Man hat einen Vergleich, wo man eine größere Zahl als eigentlich nehmen will. Ist etwas größer als eine kleinere Zahl, aber man hat es aus Versehen anders herum gemacht. Man nimmt die kleinere Zahl statt eine größere Zahl. Oder man hat einen Speicherzugriff, wo man eine Zelle zu weit im Speicher geht, weil man sich kurz vertippt hat oder nicht nachgedacht hat. Passiert andauernd sowas. Und solche Fehler zu finden, das geht, wenn man weiß, wie, das lernt man ja im Studium, dass man da dann halt, dass man durch den Code geht und dass man sich das überlegt und dass man das nachvollzieht, das kriegt man als Mensch relativ einfach hin bei einem kleinen Programm. Aber meiner Erfahrung nach übersieht ChatGPT sehr häufig einfachste Fehler, die ich sehe, wenn ich das Ganze einfach nur einmal überlese, weil es für ihn schwierig ist, komplexere Zusammenhänge aufeinander zu beziehen. Also solange es ein lineares, kleines Programm ist, was immer im Endeffekt deterministisch das Gleiche machen soll oder machen wird, was auch nicht abhängig ist von irgendwelchen anderen Klassen, was nicht allzu viele Bibliotheken importiert oder included oder was auch immer, dann kriegt er das alles noch einigermaßen gut hin, das zu schreiben tatsächlich auch. Und das ist, denke ich, auch die große Stärke, die er da schon hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel will, hey hier, ich habe diese Daten, schreibt mir bitte einen Python-Code, der das visualisiert. Kriegt er gut hin. Ist kein Problem. Oder halt so kleinere Übungen, so kleinere Kommandozeilen-Dinger, wenn ich irgendwas automatisieren will, Bash oder so, geht alles noch. Aber wenn man ihm jetzt sagt, hey, bitte, setze mir einen Server und Clients auf, die dann irgendwie gemäß irgendeiner Kommunikationsstrategie miteinander kommunizieren und darin läuft dann ein Videospiel oder sowas. Also daran wird er halt kolossal scheitern, sobald mehrere voneinander abhängige Instanzen Code ins Spiel kommen, sobald etwas nicht deterministisch ist, sobald er ja einfach verteilte Strukturen hat, die voneinander immer wieder abhängig sind. Also da blickt er dann nicht durch, da macht er dann irgendwelche Fehler. Fehler, die für einen Menschen, wenn er das debuggt, dann relativ offensichtlich sind. Also zumindest, wenn er natürlich programmieren kann. Wenn jemand nicht programmieren kann und wollte, dass ChatGPT das für ihn macht, dann hat er dann halt Pech gehabt. Aber Fehler, die ChatGPT einfach nicht findet.
Okay. Können denn Menschen noch programmieren, die viel mit ChatGPT programmieren?
Das ist das andere Thema. Das ist ja eine Geschichte, die ich dir schon mal erzählt habe. Bei uns im Bachelor Informatik gibt es im ersten Semester das Pflichtmodul Programmierung 1, wer hätte es gedacht. Da sollen die Studenten quasi lernen aus, die können aktuell noch gar nichts, also man versucht wirklich alle abzuholen, oder man holt auch alle ab, zu, ja, ihr könnt jetzt am Ende des Semesters, wenn man so will, fortgeschritten Java programmieren. Eine Programmiersprache. Eine, ich glaube, ist sogar mit die, oder sogar die am häufigsten genutzte Programmiersprache, naja. Und das sind, es gibt über das Semester verteilt, jede Woche gibt es Übungen, die man absolvieren muss, die man einschicken muss, und wie das halt so ist, sind das natürlich seit 20 Jahren oder so die gleichen Übungen. Und es gibt halt einen Pool von paar hundert Übungen und dann werden da halt jedes Jahr immer 60, 70% von rausgenommen, sodass es sich ein bisschen abwechselt. Aber im Endeffekt sind das die gleichen Sachen, die Generationen von Informatik-Bachelor-Studenten vorher auch schon machen mussten. Und das war eigentlich dann am Ende des Semesters gibt es eine Klausur, man setzt sich da halt hin, kriegt 10 Programmieraufgaben, muss die eigenständig lösen, ohne dass man Zugriff aufs Internet oder sonst irgendwas hätte. Und das war eigentlich traditionell immer die einfachste Klausur im ersten Semester Informatik, weil der ganze Rest Mathe-Klausuren waren. Und die hatte bei uns an der Uni traditionell eine Durchfallquote im Bereich von 15 bis 25%. Also es hat sich immer so um die 20% bewegt. Wohingegen ein Mathe-Modul zum Beispiel mit 80% oder 85% Durchfallquote da reinballert. Also es war komplett irrelevant im großen Kontext. Und die Entwicklung, die wir da jetzt hatten, oder die Professoren und Dozenten da jetzt hatten, die für das Modul verantwortlich sind, ist, dass diese Durchfallquote von die 20 Jahre lang bei ungefähr 20% lag, dass die über die letzten Jahre auf 50 bis 80% gestiegen ist. Also je nachdem, ob es jetzt die erste oder die zweite Klausur im Semester war und je nachdem, ob man nur die Studierenden aus der Informatik betrachtet oder auch die Studierenden, die aus der Wirtschaftsinformatik oder aus Data Science an dieser Klausur auch mit teilnehmen müssen, kommt man tatsächlich auf Durchfallquoten von 80%. Bei den Informatikern sind es nur 55, 60%, aber es ist ja in dem Fall dann auch eine Verdreifachung der Durchfallquote. Und den Profs ist natürlich auch klar, es sind die gleichen Übungen und die Menschen sind ja auch nicht dümmer als vor 20 Jahren. Und das also ist natürlich bestimmt multikausal, aber der eine große Knackpunkt, der relativ schnell ausgemacht wurde, ist ChatGPT. Die Studenten im ersten Semester, die nehmen ChatGPT, um diese wöchentlichen Programmieraufgaben zu erledigen. Spart denen bestimmt auch jede Woche dann erstmal 5 bis 10 Stunden Zeit, wenn sie das nicht selber machen müssen. Und der kriegt das natürlich hin. Ich meine, das sind Anfängerübungen in Java. Kriegt der wahrscheinlich bis zum Abschlussmodul, also bis zur Klausur, kriegt er das wahrscheinlich sinnvoll hin. Wobei ich da auch schon mir habe sagen lassen, das hat mir ein Prof erzählt, dass sich das war, glaube ich, letztes Jahr, aber dass sich Studenten bei ihm beschwert hätten, dass die Programmierübungen ja so schwer seien, dass sie nicht einmal ChatGPT hinbekommen würde. Wo der Prof dann auch nur meinte, natürlich kriegt er das hin, die sind einfach nur zu blöd, um dem das richtige Prompt zu geben, aber okay. Er kann das in jedem Fall, aber was er natürlich dann nicht kann, ist ihnen die Klausur schreiben, denn da können sie ja auf ihn nicht zugreifen. Und wenn man ChatGPT dann so zum Lernen verwendet, dann geht das ziemlich hart in die Hose. Und da ist dann jetzt aktuell auch die Uni natürlich darum bemüht, Strategien zu entwickeln, wie man das wieder verhindern kann. Man versucht mehr in Präsenz zu machen. Ne? Also die müssen dann halt mehr in Präsenz schon unter Klausurbedingungen im Endeffekt Übungen machen. Das wird, glaube ich, jede zweite Woche müssen sie das so machen oder so. Also man versucht dagegen zu wirken. Aber es ist dann natürlich, also man kann da leicht in die Falle tappen, dass man ihn kontraproduktiv verwendet.
Also produziert ChatGPT nicht nur schlechten Code, sondern auch noch schlechte Coder.
Ja, das wäre im Zweifelsfall die das dystopische Szenario. Ist schlechten Code, hast du auch noch was angesprochen, wenn man es hinbekommt, mit ihm ein komplexes Programm zu schreiben, weil man das irgendwie, also man kann es nicht brute-forcen, weil er wird einen halt konsequent gaslighten. Also man kann ihm, das haben wir ausprobiert, man kann ihm 2, 3 Stunden einfach immer wieder die Fehlermeldung, die er provoziert hat, schicken und er wird sich dann in einem Kreis bewegen und das ist einfach, das funktioniert nicht. Aber man kann ihm ja auf die Sprünge helfen und ihm sagen, guck mal, du hast hier was falsch gemacht. Also wenn man ihn quasi unterstützt dabei, das Programm zu bauen, hätte man es auch gleich selber machen können, das bringt einem nichts. Aber wenn man es mal macht, um zu schauen, was das Ergebnis ist, dann ist es ein ziemlich schlechtes Ergebnis. Also das Programm macht dann meinetwegen das, was es soll, das Frontend ist dann okay, aber der Code dahinter, das ist dann wirklich ein Chaos, ein unwartbarer Chaos, ein Programm, das viel zu komplex ist, was von vornherein nicht konstruiert ist, sondern wo man einfach sieht, da hat sich niemand Gedanken gemacht, wie kann man dieses Programm logisch, syntaktisch wartbar aufbauen. Und natürlich hat sich ja auch niemand, hat war ja nur ein Chatbot. Aber das Thema, also da hat es zum einen viel Potenzial, aber aktuell sehe ich das alles sehr kritisch.
Absolut nachvollziehbar. Was ich aber nur spannend an der Diskussion finde, weil die ganzen Kritikpunkte von dir ist konzeptloser Code, zu viel, zu groß, zu aufgeladen. Also ich verfolge die Diskussion jetzt seit 15 bis 20 Jahren und im Prinzip ist die Diskussion, hat sich nie wirklich geändert. Also die Argumente sind eigentlich immer noch dieselben und gefühlt muss es einfach, also wenn man als Nicht-Coder da das verfolgt, muss es einfach immer schlimmer werden und man fragt sich dann teilweise schon so, wie überhaupt noch irgendwas laufen kann und ja.
Nein,
Anscheinend.
noch gibt es ja Absolventen.
Ja, aber anscheinend, ja, deswegen, also schon die ganze Cloud-Geschichten, die haben wir da einmal zur Kritik geführt, deswegen finde ich nur interessant. Das ist nur so eine Beobachtung von mir. Ich kann es auch selbst, da ich selber nicht programmieren kann, kann ich es auch nicht wirklich
Ich bin ja
bewerten.
auch kein hauptberuflicher Programmierer. Also ich mache das halt, also klar, ich habe einen Bachelorabschluss, ich mache jetzt einen Master, aber es ist ja nicht so, dass ich mich jeden Tag ins Büro setzen würde und da erstmal 8 Stunden irgendwie programmiere oder sowas. Insofern bin ich da jetzt vielleicht noch nicht super in der Bubble drin, aber also ich meine, wir verwenden das alle, ne? Also ich kenne keinen Kommilitonen, der das nicht verwendet für irgendetwas. Und die Profs sind natürlich bei uns, wir sind Informatiker, die sind alle super aufgeschlossen. Ich kenne das teilweise von Kommilitonen, die andere Fächer studieren, wo es dann heißt, ihr dürft ChatGPT nicht verwenden, das ist ein Plagiat. Bei uns ist es so, dass die Profs sagen, ja, ihr seid halt selber schuld, wenn ihr ChatGPT nicht verwendet. Das wäre schon ziemlich dämlich von euch, wenn ihr auf diese Hilfsmittel nicht zurückgreift, ihr müsst lernen, damit umzugehen. Und insofern sagen die auch ganz klar in ihren Übungen teilweise, ja, machen Sie das mal mit KI und beobachten Sie, wo das Problem ist und fixen Sie es dann oder sowas. Das sind Übungsaufgaben, die wir inzwischen haben.
Das ist ja eigentlich super, wenn man solche Aufgaben bekommt, weil im Prinzip ist das ja moderne Technik nutzen und dann damit umgehen. Und ich glaube, das
Ja.
muss auch irgendwo die Zukunft sein, weil weggehen wird es nicht mehr und
Nee,
ja.
das ist auch die Logik, die Informatik-Profs dahinter halt haben. Das ist halt dann halt der Segen dieses Faches, dass man da aufgeschlossen ist, aber jeder nutzt es, wie gesagt, aber solange man halt weiß, was es noch nicht kann und solange das so ein bisschen spielerisches, interessiertes Nutzen ist, ist das, denke ich, auch in Ordnung. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, ChatGPT zu sagen, hier, mach mal bitte meinen Code, meine Abgabe und dann schaue ich mir das nicht mehr an und schicke das raus. Also dann könnte ich mich halt auch direkt aus dem Modul ausschreiben. Das bringt halt nichts.
Ja, ich denke, das ist auch die Herausforderung generell in den nächsten Jahren. Thema Anwendung allgemein. Wie kann man die Modelle oder die Chatbots-Dienste reinbekommen? Und wie funktioniert es am besten? Und wie findet man da einen Workflow, der auch funktioniert dann? So, Workflows, die funktionieren oder sehr gut in letzter Zeit funktioniert haben, ist jetzt in unserer Top 10 der Nutzungsliste die Bilderzeugung auf Rang 5. Und ja, Beispiel, erstelle mir ein Bild einer Actionfigur und das ist ja der virale Trend, der jetzt die letzten Tage wieder ging, dass die Leute von sich so kleine Actionfiguren erstellt haben. Das war auf Instagram, Facebook, TikTok viel. Hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen?
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Aber das war sozusagen der Nachfolger des Ghibli-Hypes und genau, Ghibli war
Den habe
ja.
ich sogar mitbekommen. Da wurde auch eine große Bandbreite an Urlaubsfotos wunderschön in Ghibli-Format umgemalt, währenddessen die anderen das nicht durften, weil es ja nur noch für die kostenpflichtige Version wieder ging für eine Zeit lang. Also ich war der Grund, warum die Gratis-Nutzer das nicht mehr nutzen konnten.
Ja, ich habe auch meinen Beitrag geleistet. Sensationell. Und das
Das
hat
hat
aber.
Spaß gemacht, ja.
Ja, war super. Aber das ist ein bisschen das Problem, was ich mit der Bildgenerierung bei KI-Diensten habe, weil ich benutze das mal, wenn mal irgendwas, was wie der Ghibli-Hype ist. Oder das erste Mal hatte ich mir ein Open-Source-Modell, ein, was war es damals? Stable Diffusion auf meinem Rechner zum Laufen gebracht. Mit den verschiedenen Tools, wie selber Bilder eingeben, die er dann umgewandelt hat von einem, was damals in den Anfangszeiten noch bei den ChatGPT und so weiter noch gar nicht drin war und das war sensationell, aber ich verwende das dann, ich habe da einen Monat großen Spaß mit oder 3 Tage wie bei den Ghibli-Sachen und dann ist erstmal wieder 4, 5 Monate nix. Und ich frage mich, für was die Leute alles ihre Bilder generieren. Was macht man damit? Wo ist da der Sinn?
Also ich kann mir halt, also ich meine, wir sehen ja zum Beispiel, also wir stoßen ja, wenn wir das Internet nutzen, immer häufiger auf KI-Bilder. Und da sehen wir es ja. Also die werden halt einfach nur als absurde Stockfotos verwendet oder generell einfach als Stockfotos. Also man kann sich damit natürlich dann Stockfotos machen aus für Szenarien, wo es vorher einfach keine gab, weil sie komplett absurd sind oder viel zu konkret. Aber generell ist das, denke ich, ein Markt, der da ein Stück weit ein frühes Opfer der KI-Revolution wird. Ansonsten wahrscheinlich einfach nur zum lustigen gemeinsamen Verbrauch und Unterhaltungswert. Ich habe das doch ganz häufig, dass ich irgendwie ChatGPT zu irgendwas frage, irgendwie einen kurzen Chatverlauf habe und bevor ich den Chatverlauf dann lösche, weil ich sage, jetzt brauche ich ihn nicht mehr, sage ich ihm noch mal ein Bild dazu. Und dann schaue ich einfach nur, okay, was macht er jetzt? Einfach nur aus Interesse, was er daraus jetzt macht.
Okay, gut. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen, aber gut. Vielleicht ist es deswegen auch Top 5 und also ich hätte dass es irgendwo auftaucht, hätte ich erwartet, aber nicht so hoch, weil jetzt können wir ein bisschen schneller durchgehen, denn der nächste Punkt ist denn jetzt Beziehungsratgeber.
Jetzt wird's richtig schön
Wie kann
dystopisch.
ich sagen, dass ich nach einem Date eine schöne Zeit hatte, ohne aufdringlich zu wirken? Wirkt seltsam, glaube ich, erstmal, wenn man denkt, man hat hier eine KI gefragt, aber Google ist ja, also wenn man googelt dazu, es gibt ja 1000 Ratgeberseiten dazu, also das Internet ist ja voll mit solchen Beziehungsratgebern oder solchen Sachen. Und das war ja auch schon, es gab ja früher richtige gedruckte Printmagazine zu solchen Themen. Also die ganze Bravo-Geschichte, Jugendhefte in den 90ern, Anfang der Nullerjahre haben ja so funktioniert. Also dass das funktioniert, dass das klappt, das kann ich mir schon gut vorstellen. Das hätte ich ehrlicherweise auch höher erwartet.
Gut, klar, aus dem jugendlichen Kontext heraus kann ich mir das vielleicht nochmal eher gewinnbringend vorstellen. Ja, das stimmt sogar, ja.
Dann Punkt 7 ist dann Übersetzen und Sprachhilfe. Da
Das finde ich
finde
stark, das finde ich wirklich stark. Also ich meine, wir hatten ja vorher schon Übersetzer, jeder kennt den Google-Übersetzer so. Und wir wissen alle, wo der Google-Übersetzer scheitert, nämlich sehr schnell. Und dann gab es ja DeepL, was dann ja lange Zeit der Goldstandard war. Und ich würde fast behaupten, ChatGPT ist da nochmal so viel besser, wie DeepL besser war als der Translator.
Also ich nutze immer noch hauptsächlich DeepL für direkte Übersetzungen,
Echt?
sozusagen als Wörterbuch oder wenn ich mir einfach nur einen Satz direkt übersetzen will. Wenn ich aber bestimmte Formulierungen ran will, zum Beispiel war jetzt bei der News über die halluzinierenden Probleme von O3, war es Reinforcement Learning. Wie bekomme ich das konkret ins Deutsche übersetzt? Und da sozusagen mit ihm über eine Übersetzung diskutieren können, da finde ich ChatGPT unglaublich hilfreich. Oder das Ganze nochmal umzuschreiben oder nochmal, wenn ich irgendwo eine englische Mail mal verfasse und mir denke, so, das klingt alles komisch hier, guck mal, kann ich das irgendwie noch anders formulieren? Kann ich das besser den Feinschliff machen? Aber da hat zum Beispiel auch DeepL hat ja jetzt auch neue Modelle, neue Dienste da im Angebot, also die rüsten da auf alle Fälle nach. Aber ja, dass sowas vorkommt, klar.
Also ChatGPT nicht nur als Übersetzer, sondern direkt als vollwertiger Dolmetscher.
Genau,
Ich sehe das
Lektor.
vor allem, ich sehe das halt vor allem bei sehr fachspezifischen Texten, die vielleicht wirklich tief in irgendeine Materie reingehen und Wörter verwenden, die fernab der Alltagssprache, also tief in der Fachsprache drin sind. Und das sind dann häufig Konstrukte, wo DeepL, ich will jetzt nicht sagen scheitert, aber wo man doch schon sehr, sehr deutlich merkt, okay, das wurde maschinell übersetzt. Und ChatGPT kriegt das, finde ich, auf einem Niveau hin, wo man sagen kann, also wo man vielleicht gar nicht mehr entscheiden kann als Mensch, wurde das maschinell übersetzt oder wurde das übersetzt übersetzt.
Genau. Nummer weiter auf der Liste. Rang 8 sind dann Gesundheits-, Fitness- und Beauty-Ratschläge. Hätte ich spontan auch höher erwartet. Einfach im Sinne von, was kann ich trainieren? Gib mir einen Trainingsplan, gib mir einen Essensplan für Januar-Diät oder solche Sachen. Also, weil das ist ja auch zum Beispiel ein Bereich ist, der zum Thema Tutorials auf YouTube zählt, wo ja auch viele YouTuber bekannt geworden sind. Wie mache ich ein besonderes Make-up? Wie mache ich einen besonderen Haarstyle? Das war jetzt, glaube ich, einer der erfolgreichsten, oder der 20 Jahre YouTube, was waren die erfolgreichsten Videos, hatte Spiegelartikel gehabt und da war auch ein Video dabei mit jemand, der da gemeint hatte, wie mache ich die Frisur von Justin Bieber? Und ich hätte auch erwartet, dass solche Sachen auch bei ChatGPT eher auftauchen, zum Beispiel.
Also ich glaube, diese ganze Beauty- und Styling-Geschichte oder Mode generell, das funktioniert in Videoform natürlich besser als in einem
Ja.
Textfenster. Aber diese Essens-, Ernährungsplanung, Fitness-Sachen, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Also in meiner Bubble, also ich folge so ein bisschen auch Radsportleuten und da merke ich halt schon, dass immer wieder der Hinweise kommt, wie man da die Pläne auch machen mit kann oder was der dann vorschlägt. Also ChatGPT taucht zumindest immer mal wieder auf in dem Bereich.
Es ist halt, denke ich, das ist dann vielleicht ein Kontext, der für Laien sogar interessanter ist. Wir hatten ja eben das Thema, dass man ihn bei vielen Dingen nur dann sinnvoll verwenden kann, wenn man es eigentlich selber machen könnte. Aber ich glaube halt wirklich, wenn es jetzt nichts ist, wovon irgendwie, wenn es jetzt nicht beruflich ist, wenn es jetzt nicht irgendwie was ist, von dem wirklich was, wo es wirklich drauf ankommt, sondern es ist halt ein Hobby, man will da halt reinfinden, dann ist es, denke ich, wirklich bei sowas sinnvoller oder vielleicht einfacher zu sagen, bevor ich jetzt das Forum hier durchforste, und da dann einen neuen Thread aufmache, frage ich erstmal ChatGPT, was der dazu meint. Ist natürlich jetzt toll, dass ich das als Computerbasler sage, die wir ja ein Forum haben, aber ich verstehe das schon. Ja.
Ja, generell. Also das ist auch generell ein Punkt, wo ich es halt verwende. Zum Beispiel, wir machen gerade eine Haussanierung und da bin ich mit sehr vielen handwerklichen Begriffen konfrontiert, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Und dann kriege ich im Prinzip von Handwerker eine Aussage und dann kann ich erstmal mit ChatGPT diskutieren, was ist die Aussage, bisschen Kontext dazu, um was geht's hier. Und davon mit anderen Dokumenten, dann kann ich mir dann konkrete Fragen ableiten, wo ich mich dann wieder zum Handwerker gehen kann. Allein die sechs unterschiedlichen Begriffe fürs Dachgepäck, bis ich die mal auseinandergeknobelt hatte, sowas dauert. Und da ist es halt wirklich Gold wert. Und das passt ja jetzt eher Richtung Anleitung und Tipps. Aber ja, das sind halt so diese klassischen Anwendungsfelder, wo ich es dann auch sehe.
Plot-Twist: Der Handwerker verwendet auch ChatGPT, um deine Fragen zu beantworten.
Manche ja, manche mit Sicherheit nicht. Okay, Punkt 9 ist Brainstorming und Ideenfindung. Also dafür ist es ja angeblich bekannt, das wird ja immer wieder bei den Präsentationen als Beispiel genannt. Hier, ich kann mit ChatGPT oder mit Gemini oder sonst irgendeinem Chatbot mir die Bälle zuspielen und der hilft mir hier kreativer, besser, toller, schöner zu sein in meiner kreativen Arbeit. Und habe ich ehrlicherweise bislang kaum bis gar nicht dafür verwendet.
Ich auch nicht. Also es ist auch ein bisschen kontraintuitiv, dass man jetzt sagt, man geht jetzt für eine Compu zu einem Computer für Brainstorming und Ideenfindung. Finde ich ein bisschen seelenlos. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie zu idealistisch rangehe, aber irgendwie sehe ich es nicht.
Vor allem die meisten Ideen, das ist ja das Problem, ist ja nicht, dass ich keine Ideen hätte, sondern wie kriege ich die Ideen umgesetzt? Das ist ja eher so das Problem, was man im Alltag hat oder wie lässt sich was realisieren? Also Brainstorming bin ich auch vielleicht einfach der falsche Mensch für. Genau, und dann Punkt 10 ist Produktrecherche und Empfehlungen.
Das sehe ich überhaupt nicht. Ich hatte das ausprobiert tatsächlich, ganz unabhängig von dieser Liste, vor ein paar Wochen. Und zwar habe ich unter meinem Schreibtisch so eine, jetzt muss ich aufpassen, Main-Follow-Steckdosenleiste. Weißt du, was das ist? So eine Steckdosenleiste, wo man einen Anschluss hat, also einen Stecker, den Main-Stecker. Und nur wenn der gerade genug Strom zieht über eine bestimmte Stelle, werden die Follow-Steckdosen eingeschaltet.
War das das, was früher unter Master und Slave lief?
Ja, genau. Und es das heißt jetzt überall Main Follow, wenn man danach sucht. Und das habe ich halt unter dem Schreibtisch, und ich habe beim Fernseher hab ich auch eine. Wenn der PC an ist, dann gehen halt die Bildschirme an, und was auch immer halt sonst noch. Und die billigen Varianten davon, und ich sage jetzt bewusst die billigen und nicht die günstigen, die haben so ein analoges Potentiometer. Also das wird quasi analog gemessen, ob die Stromstärke erreicht ist, damit die Steckdosen freigeschaltet werden oder nicht. Und diese analogen Potentiometer, die neigen dazu, nach 2, 3, 4, 5, 6 Jahren das Zeitliche zu segnen. Dann ja, muss man die andauernd umstellen oder sie gehen an und aus und an und aus und an und aus und dann gehen die Bildschirme vor einem an und aus und an und aus und an und aus und es ist furchtbar. Und die etwas höherwertige Variante von so einer Main-Follow-Steckdosenleiste ist die, die das digital misst und dann halt digital schaltet. Wenn man sich dann darauf verlassen kann, dass sie, also wenn sie kaputt geht, ist sie dann halt komplett kaputt, aber sie macht immerhin nicht so einen Schindluder wie diese Steckdosenleiste jetzt und ich glaube, es ist auch nicht gut für die Bildschirme, wenn sie 100 Mal pro Sekunde ein- und ausgeschaltet werden. Aber und da habe ich auf jeden Fall ChatGPT verwendet, um zu sagen, hey, ich brauche die Steckdosenleiste, die muss so viele Steckdosen haben und sie soll ein digitales Potentiometer haben, also eine digitale Master-Slave-Funktionalität. Und ich habe ihn rausgeschickt, such mir eine. Ich habe auch die Research verwendet, weil ich dachte, vielleicht klappt das. Ich habe verschiedene Modelle probiert und hat aber nicht geschafft. Also es gibt dieses Produkt, es gibt diese Produkte auch unterhalb von 200 Euro. Das war einmal, hatte mir eine vorgeschlagen, aber das war halt so ein Server-Ding für. Also es war absurd. Ich weiß gar nicht, wo ich das Ding hätte hinpacken sollen, so groß war es. Aber ich habe jetzt eine hier, ich muss sie noch installieren. Es geht auch für 30, 40 Euro, aber hat er nicht gefunden. Er hat mir konsequent Produkte vorgeschlagen, die vielleicht so aussehen, als wären sie das, aber wenn man dann nachgelesen hat, nee, es ist nicht digital oder hey, hier fehlt eine Steckdose oder nee, die ist zu teuer, die ist zu groß, weil ich habe ihm halt gesagt, die soll nur so groß sein und all diese Constraints, die ich ihm da gegeben habe, hat er nicht hinbekommen.
Ja, das ist das Problem, was glaube ich da auch in vielen Bereichen existiert, was man dann hat und dann. Also ich sehe es da momentan zum Shopping-Helfer auch noch nicht. Das war ja damals schon mit dem Gaming-PC, das hat ja auch so mittelgut geklappt. Also so eine Übersicht war
Ja.
es auf alle Fälle, aber wenn man dann konkret dann den Preisvergleich als Maßstab nimmt, schwierig.
Ja, wenn man vielleicht ganz offen hingeht und sagt, ich schlag mir bitte, was haben Sie hier gesagt? Ich möchte eine Sprudelmaschine für unter 200 Euro kaufen. Welche ist die beste? Er wird bestimmt eine nennen. Aber der Aufwand, um herauszufinden, ob das jetzt wirklich die beste ist, da hätte ich auch direkt alles selber machen können.
Wahrscheinlich entweder führt er halt drei Ratgeberseiten selbst zusammen,
Ja.
wenn es gut läuft. Und dann kann ich theoretisch auch selber googeln, aber ich muss ja auf alle Fälle noch selber googeln, weil ich mich nicht drauf verlassen kann. Und ja, das ist halt die Sache, die es dann alles ein bisschen schwierig macht. So, damit wären wir dann auf der Top 10 vor allen Dingen durch. Und ich würde sagen, dann war es das einmal für KI heute. Das war ja schon sehr ausführlich jetzt.
Du
Oder?
wolltest doch, glaube ich, noch Microsoft so richtig einen reinwürgen.
Das hebe ich mir für wann anders auf. Das führt dann zu lange. Dann sitzen wir wahrscheinlich heute Abend noch hier. Deswegen,
Gut.
Microsoft hat auch zum Beispiel so ein Copilot Shopping vorgestellt und mit einem Agentensystem, was eigentlich ja auf dem OpenAI-Modell basieren soll. Und das OpenAI-Modell ist der Operator und der funktioniert ja noch überhaupt nicht. Also der wird in Reddit halt, die das für das 100 Euro pro Abo nutzen, gibt es ja
Oh
schon
Gott.
User auf Reddit,
Ja.
die auch Erfahrungsberichte geben und die sagen halt so, ja, schon ganz spannend aus einer technischen Perspektive, aber nicht nutzbar. Und Microsoft hat es irgendwie jetzt als Produkt angekündigt, was irgendwie so jetzt halbwegs verfügbar sein soll, was bei Microsoft ja auch alles nicht klar ist und, ach Gott, also Microsoft ist da schlimm, was die machen.
Gut,
Deswegen auch.
dann gehen wir mal über zu nicht von KI generiertem, sondern von Volker generiertem Content. Denn Volker hat sich zum einen den Intel Core Ultra 7 265K im Vergleich zum Ryzen 5 9600X nochmal angesehen. Das sind ja jetzt schon Prozessoren, die wir schon eine Weile am Markt haben, die aber zumindest zum Marktstart nicht unbedingt attraktiv waren. Und dann hat er sich jetzt außerdem ganz neu den Intel Core Ultra 5 225F und den Intel Core Ultra 5 235 angeschaut. Also untere Mittelklasse bis Einsteigerlösungen, die das Core Ultra Portfolio nach unten hin abrunden sollen, die jetzt neu auf dem Markt sind.
Und was taugen Sie? Fragen für mich, Gamer, ich will hier dieses Jahr einen neuen PC aufbauen, so Grenze 1000 bis 1500 Euro. Ich saniere ja mein Haus, ich habe jetzt nicht so das dicke Budget. Taugen die was? Muss ich mir die Namen merken?
Jetzt mit den Namen ist halt echt schwierig. Ne? Also ich gehe auch die Tabelle hier immer wieder durch, weil ich sonst nicht weiß, wo ich die jetzt unbedingt gerade einordnen soll. Da bin ich mich, wahrscheinlich habe ich mich einfach noch nicht gewöhnt in das neue Namensschema. Oder Intel ist für mich einfach im Kopf inzwischen als irrelevant abgespeichert. Ich weiß es nicht. Die beiden neuen, die beiden Einsteiger, 225F und 235. Man merkt diesen Chips, denke ich, an, und das ist so die Quintessenz dieses Tests, dass es eigentlich Chips sind, die im Notebook brillieren würden. Also sie funktionieren auch im Desktop, keine Frage, und sie sind hier unheimlich effizient unterwegs. Aber wenn man wirklich in Leistung haben will, und Leistung ist dann auch Trumpf, dann wird es sehr schwierig. Im Gaming-Kontext jetzt konkret genommen, haben wir mit dem 225F eine CPU, die noch nicht einmal den meinen lieben Ryzen 7 5800X 3D schlägt, der ja inzwischen 3 Jahre alt ist oder so, Boah, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber sie hinken im Endeffekt zwei Generationen zurück, was die Gaming-Leistung angeht. Mindestens eine, ich meine, der stärkere der beiden, der ist dann ein bisschen stärker als besagter AMD-Prozessor, der kommt dann ungefähr aufs Niveau eines Ryzen 5 9600X sogar, was ja eine aktuelle CPU ist, der Sechskerner von AMD, aber wenn wir uns halt die High-End-Modelle anschauen, von AMD natürlich, dann sind sie 30% schneller, bis teilweise hier 9950 X3D im Turbo-Modus 36%. Gut, ist nicht vergleichbar, ist eine komplett andere Preisklasse. Und das, was Intel ansonsten so hat, also das Top-Modell aus Core Ultra, das ist 13% schneller und genauso ist ja dann auch noch das Topmodell der letzten Generation, also der 14900KS, der ist auch noch 13% schneller. Ich meine, das überrascht uns jetzt nicht, weil es ja in dem Fall nur die Einsteigermodelle sind, aber aus dem Gaming-Kontext schon technisch nicht unbedingt interessant und dann ist halt das Problem, dass die Preise zu hoch sind. Die sind halt neu, dementsprechend sind sie noch nah am UVP, auch im Handel, und damit sind sie einfach viel zu teuer im Vergleich zu den Lösungen, die schon länger auf dem Markt sind. Ist halt traurig, das jetzt so zu formulieren, aber damit aktuell halt eher uninteressant und vielleicht ein Thema für die Warteliste.
Also da kann ich für mich, für meine Pläne einen Haken dran machen.
Also ich würde sie jetzt, denke ich, nicht als Gaming-CPU zu Rate ziehen. Das müssen wir mal Volker fragen, aber in Anwendungen sind sie halt, denke ich, attraktiver. Also ich glaube, das sind wirklich CPUs, die man dann, wenn sie günstiger werden in den nächsten Wochen und Monaten, wahrscheinlich eher Monate, die man dann vielleicht für den kleinen sparsamen Office-PC wählen würde und könnte. Also das würde ich, denke ich, sinnvoll finden. Bei einem Gaming-Rechner glaube ich noch nicht. Da würde ich versuchen, ein bisschen höher einzusteigen.
Okay, schon mal gut zu wissen für mich.
Aber du meinst doch sowieso, dass du auf ein Notebook aus bist, oder nicht?
Ja, generell wahrscheinlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir jemals noch mal einen Desktop ins Haus stelle, weil ja, dieses Konzept von einem PC steht an einem Schreibtisch und ist daran gebunden, das funktioniert für mich nicht mehr. Ich werde perspektivisch allein zwei Schreibtische haben und einer im Keller und einen unter dem Dach. Und den teile ich dann mit meiner Frau und je nachdem, wer wo sitzen will und wie gerade die Wetterlage ist, ob es jetzt warm ist, dann geht man vielleicht lieber in den Keller und wenn irgendwie im Herbst und im Frühjahr oder im Winter auf die letzten Sonnenstrahlen aus ist, dann geht man lieber unter das Dach und ja, also diese Mobilität weiß ich einfach so sehr zu schätzen, dass ich da mittlerweile, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mir nur mal so eine Kiste da hinstelle, die irgendwo da festgezurrt ist.
Es gibt aktive USB-Kabel und Glasfaser-HDMI-Kabel, die kannst du bis zu 20 Meter lang verlegen. Ja, nee, das ist, aus Kontext des PC-Spielers hat das jetzt sehr wehgetan.
Ja, für Nebenbeispielen reicht es noch auf alle Fälle. Also
Ja,
da.
ja.
Und
Aber da musst du
natürlich.
Jan fragen. Der ist bei uns ja der leitselige Notebook-Experte. Der kann dir
Nee.
dann sagen, welches RTX 50 Notebook du für 4000 Euro kaufen darfst.
Spitze. Genau. Da frage ich ihn dann nochmal.
Ja, vielleicht aus Spielersicht etwas interessanter. Core Ultra 7 265K und Ryzen 5 9600X. Da war der Titel des Tests, die sind jetzt empfehlenswert. Das sind ja zwei Prozessoren, die wir schon. Boah, lass mich lügen. Die haben wir schon seit Sommer im Fall der Ryzens, also seit August letztes Jahr. Und die Intel-CPU ist seit letztem Herbst, früh im Herbst. Und das Problem bei beiden Prozessoren war, dass sie im Vergleich zu dem, was die Generationen vorher geboten hatten, und vielleicht auch im Vergleich zu den stärkeren Lösungen, zu teuer waren. Das hat sich jetzt am Markt ein bisschen gebessert. Sie sind damit, denke ich jetzt mal, beide eine Überlegung wert für so einen Einsteiger-Mittelklasse-Rechner. Klar, man bekommt auch hier natürlich keine High-End-Leistung. Das Preisgefüge passt aber jetzt. Das Problem, was natürlich bei der Intel-CPU, jetzt also das Damoklesschwert, das da so ein bisschen drüber schwebt, ist natürlich, dass die Plattform dann jetzt den Gerüchten zufolge schon wieder am Ende ist. Also der Sockel LGA 1851. der dann im Endeffekt ja wirklich nur diese eine CPU-Generation am Desktop unterstützt hat. Und wenn es dann nächste Generation eine neue gibt, dann nimmt man sich mit der Wahl einer Intel-CPU jetzt natürlich jegliche Aufrüstoption, wenn man das Mainboard jetzt kauft. Und das spricht dann natürlich, wie das so häufig so ist, wie wir das ja über die letzten Jahre auch schon gelernt haben. Wenn jemand sagt, er möchte in einigen Jahren nochmal die CPU wechseln, dann spricht das für die AMD-CPU. Und ja, der Ryzen 9600X, ungefähr 200 € und in dem Preisbereich ist er damit dann, denke ich, auch aktuell konkurrenzlos. Also wenn es ein Desktop-PC werden sollte, hast du gesagt 1000 bis 1500 €, dann wäre das, denke ich, tatsächlich eine Option.
Das sieht für mich auch
Aber
alles sehr gut aus
es
soweit.
ist halt ein Desktop-Prozessor, ob es den im Notebook, also es ist halt AMD im Notebook, das ist ja immer
Vielleicht lasse
etwas
ich mich doch
schwieriger.
nochmal überzeugen, dass ich mir irgendwo einen festen Schreibtisch Gamer-Hobby hinstelle.
Oder du machst es wie Nikolas und holst dir ein MacBook Air.
Oder
Und
direkt auf
spielst dann über
Android.
GeForce Now.
Ja gut, das sowas kommt eh bald vor, wenn ich bei den Copilot Plus PCs bleibe, weil da ist ja auch das Problem. Gerade wenn man die Snapdragon hat, was macht man, was läuft lokal, was nicht. Und da ist dann Cloud-Dienste dann auch die Empfehlung, aber ja, wenn ich dabei bleibe. Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, das wird ja nochmal ein spezieller Punkt mit Windows und ARM.
Ja, wer konkret nachlesen will, was diese CPUs leisten, weil das ja teilweise auch schon Schnee von gestern ist, machen wir das jetzt nicht ausführlich. Die beiden Tests werden aber in den Shownotes und natürlich in der Podcast-Notiz verlinkt. Jetzt hatte ich aber auch noch einen Test und ich glaube, der ist sogar online gegangen, jetzt gerade während wir hier sprechen. Jawohl, er ist online. Logitech Powerplay 2. Weißt du, was Powerplay ist? Ich glaube, du dachtest im Vorfeld des Podcasts, das wäre eine Maus, oder?
Ja, ich habe da einfach nur drauf geguckt auf den Titel. Ich habe noch nicht drauf geklickt, wohlgemerkt, nach mir, ah ja, ein Maustest. Und ehrlicherweise ist das Problem, was ich damit habe, das, was du ja auch schon mal in der Vergangenheit zum Thema Maustest genannt hast, eigentlich interessiert es keinen mehr. Eigentlich ist die Sache auserzählt.
Ja, also ich glaube, am wenigsten hat es halt wirklich mich interessiert, weil also nach diesen vielen Dutzend Maustests, die ich da teilweise im Jahr durchgepeitscht habe, waren dann irgendwann, also es kam wirklich, du hast es schon gesagt, es kam ein Stück weit die Innovation zum Erliegen. Man hatte hohe Herzzahlen erreicht, man hatte leichte Mäuse erreicht, man hatte endlich teilweise zumindest vernünftige Taster erreicht. Da ist nicht mehr viel passiert. Das mit den Tastern war noch ein anderes Thema. Im Endeffekt waren es halt immer noch Mäuse. Mäuse tendieren dazu, gerade Gaming-Mäuse, dass sie nach einigen Jahren kaputt gehen. Was ich aber natürlich nicht testen kann, wenn ich das Produkt für 2 Wochen hier habe oder sowas. Und dann halt zu sehen, wie wenn man eine Maus testet und sagt, ja, ist gut, passt, könnt ihr kaufen. Und dann sieht man, wie die nach 2 Jahren kaputt geht. Und dann denkt man sich so, oh, scheiße. Und ich habe die damals sogar. Also, es ist ein unbefriedigendes Thema auch. Keine Ahnung. Aber manchmal lasse ich mich ja halt doch noch dazu hinreißen, sowas zu testen. In dem Fall war es jetzt Powerplay 2. Powerplay 1, das ist, glaube ich, schon, wann war das? 2017. Also es ist schon ein bisschen älter. Und es ist im Endeffekt nach wie vor, ich weiß gar nicht warum, haben die da ein Patent drauf? Keine Ahnung. Es ist nach wie vor die einzige Technik, die es einem erlaubt, den Akku einer Maus während der Verwendung dauerhaft geladen zu halten, weil es im Endeffekt ein induktiv ladendes Mauspad ist. Und es ist auch nicht irgendwie dieser Qi-Standard, sodass die Maus dann fest auf einer Stelle liegen muss, sondern mehr oder minder das gesamte Mauspad lädt die Maus, auch bei der Bewegung. Und es hält sie auch nicht bei 100%, wo dann jeder direkt schreit, ah, der Akku, sondern es lässt sie auf knapp 80% entladen, dann lädt es sie wieder auf 90 und dann fällt sie wieder auf 80. Also sie wird in einem Bereich behalten, der dann einigermaßen gesund ist für den Akku und man muss sich wirklich keine Gedanken mehr machen. Ich glaube, Jan verwendet das erste Powerplay seit 2017 in der Generation und die Maus hat, also die läuft im Endeffekt seit, ja, wie lange ist das jetzt her? 8 Jahren oder was? Läuft diese Maus da jetzt, ohne dass sie jemals einen Stecker gesehen hat? Und sie läuft und sie läuft und sie läuft. Also das funktioniert ganz toll. Aber das Problem der ersten Generation war schon, du siehst es auf den Bildern jetzt vielleicht, das Mauspad ist nicht unbedingt groß, wobei jetzt für dich vielleicht ist es für dich groß, aber aus einer Gamer-Perspektive ist es klein. Es ist tatsächlich so klein, dass es, wenn man auf die Logitech-Website geht und dann filtert man die Mauspads nach Größe, dann ist es das einzige Mauspad, das in die Produktkategorie klein fällt. Es ist also kleiner als alles andere, was Logitech anbietet. Und das war bei der ersten Generation vor ja, 8 Jahren schon ein Thema. Seitdem wurden die Mauspads noch größer. Inzwischen ist es gang und gäbe eigentlich, dass man eine Deskmat hat. Also das ist so ein 40 mal 90 Zentimeter großes Mauspad, wo man die Tastatur mit draufpackt.
Oh, kenne ich.
Und sowas habe ich auch. Und das ergibt auch absolut
Praktisch.
Sinn, wenn man Games spielt, Shooter spielt oder RTS spielt und mit Low Sense unterwegs ist, also dass man halt die Mausauflösung relativ niedrig hat, sodass man eine große Kontrolle hat über das, was man macht, weil man sie halt, ne, für eine 360-Grad-Drehung irgendwie 40, 50 Zentimeter bewegen muss. Und das geht auf so einer Deskmat hervorragend. Das geht auf Logitech Powerplay 1 gar nicht. Und leider geht es auch auf Logitech Powerplay 2 gar nicht, denn das Mauspad ist nicht größer geworden. Es ist immer noch genau, oder es ist ein Millimeter, aber es ist halt im Endeffekt immer noch ganz genauso groß. Und das ist ja schon mal der erste Negativpunkt. Und dann denkt man aber, ja, okay, sie haben es aber 20 Euro günstiger gemacht und vielleicht ist ja noch irgendwas besser geworden. Und die Realität ist aber, dass sie es zusammengestrichen haben bei den Features. Es hatte vorher einen Funkempfänger in der Kontrolleinheit der Ladefläche, der ist entfallen. Das heißt, man braucht jetzt extra einen USB-Dongle, also was mit der Maus mitgeliefert war. Das kann man auch nicht etwa in diese Kontrolleinheit reinstecken, sondern man muss es halt im PC haben. Das heißt, der Vorteil, dass halt der Funkempfänger direkt vor der Maus war, den gibt es nicht mehr. Das Kabel dieses Powerplay-Mauspads, das war in der ersten Generation abnehmbar, man konnte ein längeres anstecken. Vielleicht, wenn man das zum PC routen musste und das schön verlegen wollte, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es ein also das 180 cm lange Kabel, das ist fest dran. Gut, man muss es aber auch nicht mehr in den PC stecken, denn die Softwareunterstützung für das Teil ist komplett entfallen. Die RGB-Beleuchtung gibt es auch nicht mehr. Ich glaube, das sind die Punkte, die die wenigsten Leute interessiert. Aber du nickst schon.
Ich würde es als Pluspunkt werten.
Gut, man konnte sie ausschalten, aber ich habe es jetzt auch nicht negativ gewertet. Man muss es auch nicht negativ werten, um da zu einem sehr ernüchternden Fazit zu kommen. Es kann halt weniger. Und was mich am meisten gestört hat, ist aber halt wirklich das Mauspad. Denn Logitech sagt groß, ja, Powerplay ist dünner geworden. Und das stimmt auch, aber die Ladematte ist dicker geworden. Das heißt, das Mauspad, das vorher schon nur 2 mm dick war, das ist jetzt nur noch gut 1 mm dick. Und die Qualität dieses Mauspads, es franzt schon aus, wenn man es aus der Verpackung holt, franzt der Rand schon aus, weil es nicht genäht ist, es ist einfach nur ausgestanzt aus Polyesterstoff. Die Qualität dieses Mauspads, die würde ich für 5 Euro erwarten. Oder da wäre ich bei 5 Euro vielleicht schon enttäuscht. Aber bei einem 110 Euro oder 100 Euro teuren Gesamtprodukt so ein Mauspad beizulegen, ist frech. Und es fühlt sich auch nicht gut an, weil es halt nur so unfassbar dünn ist. Ich verstehe es nicht. Also warum man bei einem Gaming-Mauspad ausgerechnet am Mauspad spart, das ist mir nicht begreiflich.
Okay, also altes Fazit war genial, aber teuer. Genial ist es anscheinend nicht mehr.
Na, also ich meine, die Funktionalität, die es eigentlich hat, also dass es halt eine Maus laden soll, das macht es weiterhin tadellos. In der Theorie sogar besser, und das ist das, was ich nicht verstehe, denn sie haben die Ladefläche, die war vorher so bei 70, 80% des Mauspads lädt die Maus. Und das war aber nie ein Problem, also es gibt halt tote Ränder, aber solange man seine Maus halt nicht 80 Stunden lang nur auf dem Rand stehen lässt und niemals über das Mauspad bewegt, war das nicht ein Thema, weil es halt in der Mitte überall geladen wird. Und jetzt haben sie es tatsächlich geschafft, dass fast das ganze Mauspad, also so 90%, lädt. Also die Ladefläche, die wurde größer. Ich verstehe wirklich nicht, warum sie das Mauspad nicht auch größer gemacht haben. Und man kann es halt theoretisch nehmen und unter ein großes Mauspad drunter legen, aber dann hat man halt einen 2,2 mm hohlen Hubbel darunter. Und den muss man dann halt irgendwie kaschieren. Und dann muss man sich da irgendwie aus Pappe was zusammenbasteln, um die Deskmat wieder zu leveln und das dann für 110 Euro. Also ich verstehe es nicht. Und das Traurige ist halt, es ist trotzdem noch das beste Produkt auf dem Markt, das das kann, denn das erste wird eingestellt.
Okay,
Und sonst
also
bietet das kein Hersteller an.
zu sagen, Powerplay 1 jetzt trotzdem weiterkaufen, ist da nicht die Lösung auch von der
Solange es das jetzt
Lösung.
noch gibt, das ist aktuell sogar reduziert, also wenn jemand das gerne haben möchte, dann kann er das auch noch das nehmen. Dann hat er wenigstens den Funkadapter und das abnehmbare Kabel und die RGB-Beleuchtung kann er ja ausschalten. Ist ja egal. Aber es ist halt einfach so traurig, weil das halt so viel Potenzial hätte. Man könnte das anbieten für große Mauspads, ne? Oder mit einer Schablone für große Mauspads wenigstens, sodass man die halt darunter da drauflegen kann. Ist einfach traurig. Ich meine, ich verstehe, warum sie es nicht machen, denn offensichtlich, weil sie keine Konkurrenz haben, aber tja.
Finde ich immer
Und auch noch,
erstaunlich. die Entwicklung bei solchen Produkten, wenn man dann so nach 8 Jahren dann noch einen Nachfolger bringt. Und ich meine,
Der ist
acht Jahre ist
schlechter
ja
als der
echt,
Vorgänger,
und 8 Jahre ist ja gerade im IT-Bereich eine wirklich, wirklich
ne?
lange
Ja,
Zeit. Also
ja.
erschließt sich mir auch nicht ganz, was sie sich dabei gedacht haben, weil vom Prinzip her klingt super. Ich habe schon vergessen, dass es PowerPlay 1 gab, komplett. Und jetzt denke ich mir so, am ersten Moment so, ach, das ist ja eigentlich ganz interessant. Und dann auch wieder so.
Ja, also ich meine, es löst ja im Endeffekt ein Luxusproblem, ne? Ich meine, diese aktuellen Gaming-Mäuse von Logitech, die haben eine Akkulaufzeit von 2 Wochen oder 3, je nachdem, wie viel ich spiele. Ja, also ich muss die alle 2, 3 Wochen stecke ich die mal an. Beziehungsweise bei mir, ich stecke sie wöchentlich an, weil ich immer für den Podcast so eine Office-Maus von Logitech nehme, die diese Silent-Taste hat, damit ich hier rumklicken kann und man mich nicht hört. Und währenddessen lädt meine Maus. Das ist eigentlich viel häufiger, als sie es bräuchte. Und das ist jetzt ja nicht viel Arbeit, ne? Es ist wirklich ein Luxusproblem zu sagen, ja, ich möchte meine Maus aber nicht anstecken. Ich bezahle jetzt 100 € damit ich das nicht muss. Aber es macht es funktioniert. Und ich habe das Ding ja jetzt sowieso da. Ich würde es ja sogar nutzen. Aber es ist mir viel zu klein.
Dann ist die Frage, wärst du für den Trade-off bereit zu sagen, okay, ich habe jetzt dafür verzichte ich auf mein schönes, großes Mauspad.
Auf
Also
keinen Fall. Also,
selbst für jemanden wie ich, der ab und zu mal eine Runde Counter-Strike spielt, für den ist das ja sogar angenehm, mit so einem großen Mauspad zu haben. Das
ja.
hat ja was Entspannendes und ja.
Ja, also ich meine, ich werde
Sag
ja
mal.
aktiv, also ich werde ja quasi dann schlechter, weil ich weniger Platz für die Maus habe. Das heißt, ich müsste mehr umgreifen oder ich müsste meine Sensitivity so hochstellen, dass es passt, aber dann bin ich das überhaupt nicht gewöhnt. Also das kommt gar nicht in Frage, auf so ein kleines Mauspad zu gehen. Das heißt, ich müsste es wirklich unter meine Deskmat drunter legen und dann hätte ich diesen Hubbel. Das heißt, ich müsste mir irgendwas basteln, um diesen Hubbel auszugleichen und das ist mir den Aufwand dann einfach nicht wert. Und noch eine kleine lustige Story zum Schluss. Ich habe PowerPlay 1 auch irgendwo hier. Das wusste ich, denn Logitech hat mir das irgendwann vor Jahren mal geschickt. Ich wollte eigentlich nur ein paar Mäuse testen, sie haben mir das einfach mitgeschickt. Und ich hatte es damals dann nochmal ganz kurz mit diesen Mäusen dann halt getestet, weil diese Mäuse irgendwie, das waren natürlich PowerPlay-Mäuse. Und dann hatte ich es irgendwo verstaut, weil das Problem war das gleiche, wie es jetzt bei PowerPlay 2 auch schon war. Und jetzt habe ich PowerPlay 2 getestet und ich wollte ja zeigen, okay, es ist nicht größer. Also wollte ich gerne ein Bild machen mit PowerPlay 1 daneben. Also habe ich gesucht, okay, wo ist PowerPlay 1? Ich habe in der Wohnung überall gesucht und dann dachte ich mir, ich habe es nicht gefunden, na, ich muss es ja irgendwo haben. Unser Inventarsystem von Computerbase hat auch noch gezeigt, dass ich das habe. Also dachte ich mir, dann ist es bestimmt in dieser großen Umzugskiste voller Mäuse, die bei meinen Eltern im Keller steht. Und dann habe ich jetzt gewartet, bis ich wieder bei meinen Eltern war, über Ostern, hab die Kiste durchwühlt, da war es auch nicht. Und dann dachte ich mir, okay, es wird irgendwo sein, ich finde es aber nicht. Komm, machst du jetzt die Bilder ohne PowerPlay 1? Ist zwar schade, dann bettest du in den Test ein Bild von hier Toms Hardware ist es ein. Die hatten das nebeneinander fotografiert, dann sieht man, dass sie quasi genau gleich groß sind. Und dann bist du fertig damit. Habe ich das gemacht, dann habe ich PowerPlay 2 danach dann eingeräumt in seine Verpackung. Und das ist natürlich eine Verpackung, die so groß ist wie das Mausbett, denn diese Ladematte unten drunter, die ist starre. Und dann musste ich das irgendwo verstauen. Dann habe ich mir überlegt, okay, wo verstaust du das Ding jetzt, damit es dir nicht in die Quere kommt? Und dann dachte ich mir, okay, du hast hier diese Schublade in deiner Kommode, die ist voll mit Technikkrams. Da liegen irgendwelche Kabel und Mäuse, Adapter, dies, das. Und die sind in so kleinen Schubladen, nicht Schubladen, so kleinen Kartons. Also, ja, es sind keine Schuhkartons, kleinere Kartons halt, die ich so zugeschnitten habe, dass ich Sachen da reinlegen kann. Und dann dachte ich mir, komm, machst du es da drunter? Da geht es dir nie wieder auf den Geist. Du kommst immer noch an alles dran. Genug Luft nach oben ist sowieso und da ist es gut verstaut. Also beginne ich, diese kleinen Schachteln alle rauszuholen aus der Schublade. Und was erblicke ich natürlich unter diesen Schachteln, während ich das mache?
PowerPlay 1.
Ja! Natürlich liegt da schon PowerPlay 1. Das war hervorragend. Ich habe trotzdem darauf verzichtet, dann noch mehr Bilder zu machen, denn wie gesagt, ich hatte ja jetzt ein anderes Bild da drin. Aber das war. Naja, und jetzt schlummert PowerPlay 1 neben PowerPlay 2 unter all diesen Kistchen mit kleinen Kabeln und Adaptern in meiner Schublade. Und vielleicht müsste ich sie beide einfach nebeneinander hinlegen unter mein Mauspad.
Das hättest du nochmal kombinieren müssen. Aber das Problem ist, dass sie sind ja nicht mehr genauso dick. Also von daher hast du ja wieder einen Hubbel drin.
Stimmt, ja. Ja, und man. Boah, das weiß ich. Ah, nee, es hat, der Powerplay 2 hat eine andere Lademünze. Man muss ja unten an die Maus, das geht ja nur bei kompatiblen Münzen, muss man ja so eine kleine Münze da reinstecken. Und das ist halt eine andere. Das heißt, es würde nur auf dem einen von beiden laden. Ich
Aber
müsste mir dickes Kartonpapier kaufen, aneinander kleben und unter das Mauspad legen oder so.
dafür, dass man ein spitzes, eigentlich im Prinzip für ein spitzes Zielpublikum, also im Prinzip für Gamer halt,
Ja.
ein 120-Euro-Mauspad hat, was dann noch so mit Karton nachbearbeitet werden muss.
110 kostet es, glaube ich,
110
im
jetzt.
VP, ne? Aber 109, okay. Ja, also ich
Spannende
meine, sie.
Entscheidung von Ubisoft, von, nee, Quatsch, Logitech.
Logitech. Ja, sie sind halt konkurrenzlos, aber ich würde mir halt wünschen, dass sie zumindest irgendwie eine Schablone mitliefern oder das wäre ideal für so einen maßgeschneiderten Service, ne? Du sagst uns, wie groß dein Mauspad ist und wir schicken dir ein Produkt, das halt einfach nur eine Schablone ist für das Powerplay-Mauspad. Denn es ist, selbst wenn es nur die Hälfte des Mauspads lädt, ist es ja in Ordnung. Also wenn, selbst wenn die Maus nur die Hälfte der Zeit geladen wird, das reicht ja aus. Also so viel Potenzial liegen gelassen, es ist schade. Gut, schade ist auch, dass wir für heute am Ende sind mit diesem Podcast. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir über KI zu haten.
Mir auch.
Ich bin mal gespannt, was die Hörer davon denken oder ob die alle abgeschaltet haben, sobald sie gehört haben, dass es um KI geht. Die haben bestimmt alle gehofft, dass wir heute über das Oblivion Remake sprechen. Hast du das damals gespielt, als das Spiel rauskam?
Ja, da bin ich am
Okay.
ersten Tag der Veröffentlichung, bin ich damals noch in den Mediamarkt, glaube ich, gelaufen, habe mir direkt das Original geholt. Und ich glaube, am ersten Tag sogar noch die Mods installiert, weil das, als es rausgekommen ist, hat es so grauenhafte Zaubersprüche, Namen in der deutschen Übersetzung gehabt. Das war, ich glaube, das war es und ja.
Also, dass man direkt an Day 1 schon wieder Mods installieren muss, um das Spiel vernünftig hinzukriegen, hört sich sehr nach einem Bethesda-Spiel an.
Genau, das war schon 2006 ist es rausgekommen, ja.
War ich viel zu jung für, aber ich kenne Bethesda hauptsächlich von Fallout 76 und Starfield. Insofern kenne ich sie hauptsächlich für unterdurchschnittlich gute oder schlechte Spiele, je nachdem, wie man es nehmen möchte. Insofern weiß ich gar nicht, ob ich mir das mal anschauen werde, weil ich bis jetzt da eigentlich nichts Gutes verbinde. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Wolfgang sich das anschaut. Der arbeitet jetzt gerade schon an einem Techniktest. Ich glaube, er hat sogar die RTX 5060 8 GB zur Seite geschoben. Die war vorher schon ungeliebt, jetzt ist sie noch ungeliebter. Die wird es auch noch getestet geben, aber ich glaube, Oblivion hat jetzt sogar Vorrang. Und wenn alles gut geht, dann werden Jan und ich uns da nächste Woche drüber unterhalten. Wer so darauf gehofft hat, der muss sich noch eine Woche gedulden. Gut. Andy, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Gerne, gerne. Danke, dass ich hier sein konnte.
Gerne. Und wir hören uns dann, ihr lieben Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
Tschüss.